Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin dankbar, dass ich heute das machen kann und die Predigtserie weiterführen darf. Und ich bin auch froh, dass ich dadurch auch meinen Beitrag leisten kann und Tobi und Silvia unterstützen kann. Sie machen sicher einen super Job in Stadtwalchen, wo sie gerade sind. Und ich habe als Aufgabe eben bekommen, die Predigtserie weiterzuführen mit der Apostelgeschichte 14. Es sind ganze 7 Verse, etwas kürzer als was wir bisher gehabt haben, zum Beispiel in Kapitel 13, da waren wir ja bei 51, 52 Verse. Und wer sich vielleicht nicht mehr erinnern kann, wie die letzte Predigt aufgehört hat, beziehungsweise was da passiert ist. Ich habe einen Vers mitgebracht aus Apostelgeschichte 13, Kapitel 51, genau. Da haben wir gelesen, dass Paulus und Barnabas quasi vertrieben worden sind aus Antiochien und sie haben symbolisch den Staub von den Füßen geschüttelt und sind dann weiter nach Ikonion gereist. Und das ist quasi dort, wo wir heute anknüpfen und weitermachen. Du kannst gerne die nächste Folie mit der Karte zeigen. Ich habe versucht, das ein bisschen einzuzeichnen, wie weit und wie viel die zwei Personen, die schon gegangen sind. Und zwar, rechts unten in Antiochia haben sie angefangen, da sind sie entsendet worden. Und die ganze Reisezeit plus deren Aufenthalt habe ich versucht, da in Monaten darzustellen. Und wir sehen, dass eigentlich jetzt zu dem Zeitpunkt, wenn sie in Ikonien ankommen, eigentlich schon mehr als ein Jahr unterwegs sind und schon über 1000 Kilometer weit gegangen sind. Zu Fuß, mit dem Segelschiff, bergauf, bergab. Also einiges am Fußmarsch schon geleistet. Und das Ganze eben auch unter dem Aspekt, dass in der letzten Stadt, wo sie waren, in Antiochia, das da neben Ikonion ist, sogar eben vertrieben worden sind. Ja, also das Feeling ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so optimal. Also nachdem sie aus Antiochia vertrieben worden sind, sind sie dann rechts runter, da quasi bergab Richtung Ikonion gewandert, 5 Tage lang und sind dann eben dort angekommen. Ikonion war zur damaligen Zeit eine hellenistische, also eine griechische Stadt. Sie war insofern wichtig, weil es an einer Handelsroute gelegen ist. Ja, also es war so, Handelsstraßen und Militärstraßen sind dort vorbeigegangen und deswegen war es eine wichtige Stadt zwischen Kleinasien und Syrien. Von der Größe her war Ikonion ähnlich wie Antioch, wie wir es letzten Sonntag gehört haben, so 20.000 bis 40.000 Einwohner. Groß genug in dem Sinn, dass sie eine Synagoge haben. Ja, da hat es auch Regeln gegeben, auf wie viele Familien quasi eine Synagoge errichtet werden darf in einer Stadt. Aber eben doch noch überschaubar genug, damit die Missionsarbeit von Paulus und Barnabas da eigentlich schnell öffentliche Aufmerksamkeit gekriegt haben. Und da steigen wir schon direkt in den ersten Vers ein. Und der lautet folgendermaßen. In Ikonion gingen Paulus und Barnabas, genau wie in Antiochia, zunächst in die jüdische Synagoge. Sie verkündeten das Evangelium mit solcher Vollmacht, dass zahlreiche Gottesdienstbesucher, Juden wie Nichtjuden, zum Glauben kamen. Ich bin so der Typ, mir helfen so grafische Unterstützungen, dass man Sachen besser merken kann, deswegen habe ich ein Bild mitgebracht von Paulus und Barnabas, wie sie da wahrscheinlich in der Synagoge eben gepredigt haben. Spätestens seit letzten Sonntag wissen wir, dass der Paulus eher mit Monobrau und Glatze unterwegs war. Das heißt, KI hat es mir da ein wenig verschönert. Aber ich glaube, das hilft uns trotzdem, dass wir da vielleicht ein bisschen so einen visuellen Aspekt haben. Paulus und Barnabas verfolgen die gleiche Vorgehensweise wie in Antiochia. Sie gehen zuerst in die Synagoge und bringen das Evangelium zuerst den Juden. Persönlich bewundere ich die zwei Herrschaften, dass eben noch so vielen Kilometern, nach so einer langen Zeit, mit so einer Vollmacht, wie wir gelesen haben, predigen und das Evangelium verkünden, angesichts an den ganzen Strapazen quasi, die sie schon durchlebt haben, haben sie immer noch so ein Feuer in sich, dass wir, wie wir im ersten Vers gelesen haben, dass Nichtjuden und Juden quasi zum Glauben gekommen sind, durch das einfach, was die zwei eben das Evangelium, was sie verbreitet haben. Und da will ich gleich mal zum ersten zentralen Punkt der Predigt heute kommen. Und zwar, woher haben Sie diese Kraft genommen, beziehungsweise was können wir daraus lernen, wo können wir so eine Kraft eben erlangen? Und da möchte ich zwei Punkte ansprechen. Erstens einmal der Auftrag, die Folie kann bleiben. Welchen Auftrag haben Paulus und Barnabas verfolgt? Was haben sie gemacht? Sie haben den Auftrag, den sie gehabt haben, klar verstanden. Ja. Sie sind damals in Antiochia, das was rechts unten war, entsendet worden, um einen Auftrag zu erfüllen. Dieser Auftrag, den lesen wir zum Beispiel im Matthäus-Evangelium. Das ist das, wo Jesus gesagt hat, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Das Schöne dabei ist, dieser Auftrag ist mit einem Versprechen gekommen. Das Versprechen, was Jesus uns gegeben hat, war, dass er mit uns ist, alle Tage bis ans Ende der Welt, und er uns durch seinen Heiligen Geist eben Kraft gibt. Kleiner Spoiler, der Auftrag ist bis heute nur aktuell. Ja? Also da hat sich nichts dran geändert. Ja? Dieser Auftrag ist nicht nur für die Jünger damals gewesen, sondern für alle, die Jesus nachfolgen. Und das Gute daran ist, die Kraft ist immer noch die gleiche. Ja? Sie ist nicht weniger geworden oder sie war nicht größer bei den Aposteln, sondern die Kraft ist dieselbe. Ich schätze mal, wenn Paulus und Barnabas versucht hätten, das aus ihrer eigenen Kraft zu machen, ja, mit ihrer eigenen Energie, waren es vielleicht gar nicht so weit gekommen oder spätestens vielleicht, wie man dann sehen werden, nach diesem Kapitel, dann hätten sie vielleicht schon aufgegeben. Die Kraft ist nicht von ihnen gekommen, die Kraft ist von Gott gekommen. Ja. Und das ist das, was auch ich für uns auch empfehle, ist einfach, dadurch, dass unsere Kraft beschränkt ist, sollte man halt stark verbunden sein mit der Kraftquelle, die halt niemals versiegt, und das ist Gott. Nur er kann uns die Kraft geben, um wirklich allen Sachen standzuhalten. Der zweite Aspekt neben dem Auftrag ist eben die Berufung. Ich denke mal, die zwei haben diesen Auftrag sehr persönlich genommen. Wir tendieren vielleicht ab und zu mal so diesen Auftrag vielleicht eher halbherzig zu sehen, beziehungsweise so als freiwillige Arbeit zu betrachten, was aber in Wahrheit gar nicht so ist, sondern es ist nicht eine freiwillige Arbeit, es ist unsere Berufung, das zu machen. Jesus hat uns das aufgetragen. Die Berufung schaut nicht für immer alle gleich aus. Es gibt einige, die machen halt gewisse Dienste und es kann unterschiedlich ausschauen, aber der Auftrag ist für alle gleich, der ist für alle universell gültig. Bin mir sicher, die zwei haben sich nicht irgendwie als freiwillige Arbeiter, irgendwie so Non-Profit-Typen gesehen, sondern die haben sich als Berufene gesehen, die eben das wirklich ja, ihr ganzes Leben da investiert haben, um das zu machen. Und wieso ich das sage, ist, Paulus zum Beispiel hat mehrere Stellen, aber im Philipperbrief bringt er das sehr konkret auf den Punkt. Er sagt für sich selbst, mir ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Er hat ein Ziel gehabt, er hat seinen Auftrag gewusst, er hat sich als Berufen empfunden und hat es eben durchzogen. Komme, was wolle. Also, Auftrag und die Berufung, ja, wie persönlich wir diesen Auftrag nehmen. So, jetzt haben wir eben diese zwei Männer, die wir vorher gesehen haben, die eben voller Kraft und Hingabe, mit Vollmacht da im ersten Vers eben das Evangelium verkündet haben. Und dann kommen wir zum zweiten Vers, der auf der Folie oben ist. Vers 2. Doch diejenigen Juden, die nichts vom Evangelium wissen wollten, hetzten die nichtjüdische Bevölkerung der Stadt gegen die Christen auf und schürten Hass und Aggressionen gegen sie. Die Struktur in diesem Kapitel, aber es nur 7 Verse sind, ist ähnlich, wie ja schon Tobi letzte Woche gesagt hat, mit Pfeil rauf, Pfeil runter. Also wir sehen da, in jedem Vers steigt eigentlich die Spannung, wie wir dann sehen werden. Und es ist einmal gut, so wie im ersten Vers, ja, mit Vollmacht sie ist gesprochen, Menschen sind zu Gott gekommen. Im zweiten Vers sagen wir, dass es dann eben Menschen gibt, die nichts vom Evangelium wissen wollen und eben auch andere Menschen aufhetzen, ja, und Hass schüren. Wir sehen also, dass der Widerstand in Ikonion jetzt eben spätestens jetzt beginnt. Nichtjuden werden, wie gesagt, eben aufgestachelt, Hass und Aggressionen werden geschürt. Und wie man lesen kann, ist es nicht nur gegen Paulus und Barnabas gerichtet, sondern eben auch gegen die Christen. Und wir sehen gleich weiter, was machen die zwar? Ja, werden sie wieder fliehen, ja, quasi, dass sie nicht hinausgeschmissen werden, ja, nicht so wie es das letzte Mal war, dass sie da bis so lange warten, bis quasi ausgeschmissen werden, werden sie vielleicht vorher fliehen oder tauchen sie vielleicht unter, damit halt die frisch konvertierten Christen nicht weiter in Gefahr gebracht werden. Das werden wir gleich sehen. Jetzt habe ich aber das Predigt to go eingebaut, einfach so mal als kleiner Teaser. Und es lautet folgendermaßen: Jesus' Auftrag ist klar, von einfach war nie die Rede. Und das haben sie im letzten Kapitel kennenlernen dürfen und das werden sie in diesem Kapitel nur ein wenig krasser kennenlernen. Wir gehen in den nächsten Vers, Vers 3. Also nachdem jetzt quasi dieser Hass geschürt wurde und die Aggressionen, lesen wir im Vers 3, trotzdem blieben Paulus und Barnabas noch eine längere Zeit in Ikonion. Unerschrocken verkündeten sie die Botschaft von der Gnade des Herrn. Sie vertrauten auf seine Hilfe und der Herr bestätigte ihre Verkündigung, indem er Wunder und außergewöhnliche Dinge durch sie geschehen ließ. So, das ist wieder der Pfeil nach oben sozusagen. Ja, also es geht wieder auf mit der Stimmung da in diesem Kapitel. Und wir lesen, dass sie unerschrocken sind. Normalerweise ist man erschrocken, wenn irgendwas Unerwartetes passiert und man vielleicht irgendwie eine Gefahr sieht. Man ist einer Gefahr ausgesetzt. Ich denke, es ist deswegen, Lukas hat deswegen unerschrocken gewählt, weil sie Paulus und Barnabas zu dem Zeitpunkt schon bewusst geworden sind, ja, okay, da zieht ein Sturm auf, da passiert irgendwas. Dennoch hat es eben die Situation noch zugelassen, ja, dass sie dann weiter predigen und nicht nur das. Die Bestätigung hat nicht lange auf sie warten lassen. Das, was sie gepredigt haben, ist auch eben untermauert worden mit Wunder und außergewöhnlichen Dingen, wie wir da lesen. Vielleicht würden wir uns auch manchmal wünschen, dass Gott einfach durch uns ja, so ein Wunder macht, damit Menschen einfach wirklich ein für alle Mal zum Glauben kommen und sagen, ja, Jesus ist nicht nur irgendeine Person, sondern er ist wirklich der Messias. Für all diejenigen, die heute sich das wünschen oder vielleicht jetzt traurig sind, dass es nicht immer so passiert, wir lesen hier, dass es selbst da in diesem Kapitel für manche Menschen nicht gereicht hat, wenn sie mit ihren eigenen Augen Wunder gesehen haben oder eben außergewöhnliche Dinge. Weil im nächsten Vers, im Vers 4, lesen wir Folgendes. Die Einwohnerschaft der Stadt spaltete sich in zwei Lager. Die einen hielten zu den Juden, die anderen zu den Aposteln. So, Pfeil nach unten wieder. Ja, also die Stimmung kippt wieder. Gott hat Paulus und Barnabas so eine Macht gegeben, ja. Gott hat durch sie gewirkt, dass eben auch Wunder passiert sind. Und ich habe mich da gefragt, wie ich dann gelesen habe, naja, die Leute, die Menge, die Bevölkerung spaltet sich wieder, ist, was braucht es bitte noch, ja, um Menschen zu überzeugen, um das Gesagte eben zu verstärken oder zu untermauern. Ich persönlich habe es auch schon erlebt, beziehungsweise hat es vielleicht für euch auch schon erlebt, falls es eben Situationen gibt, wo ihr für Menschen betet, mit Menschen redet, das Evangelium austragt und Gott eben auch Wunder zulässt ja, in diesem Leben der Menschen und die Menschen dann trotzdem gespaltet sind, macht einfach das, was Paulus und Barnabas da auch gemacht haben. Und zwar versucht es einfach, diesen evangelistischen Samen eben auf dem bestmöglichen Boden eben zu sehen und lasst einfach den Heiligen Geist dort die Überzeugungsarbeit leisten. Weil, wie wir sehen können, auch da unter so starken Charakteren wie Paulus und Barnabas hat es oft nicht gereicht, dass eben Leute dann wirklich sich entscheiden können oder eben Jesus nachfolgen. Was aber in den nächsten Versen dann passiert, ist echt das Krasseste. Und zwar im Vers 5 steht Folgendes. Schließlich bereitete die gegnerische Seite, Nichtjuden ebenso wie Juden, samt den führenden Männern der Stadt und der Synagoge, einen Anschlag gegen Paulus und Barnabas vor. Sie wollten die beiden in ihre Gewalt bringen und steinigen. Da habe ich auch wieder Wut mitgebracht. Könnte ihn etwa vielleicht so ausgesehen haben. Ja, wütende Menschen, ganz erzürnt, aggressiv, haben teilweise schon Steine in den Händen oder haben sie eben vorbereitet, damit sie einen Anschlag ausführen. Es ist echt heftig, wenn man überlegt, eben, dass Leute etwas planen, um einen eben zu eliminieren. Jetzt nur mal kurz einen Fokus auf diese Leute, eben, die diesen Hass schüren ja, und die so aggressiv sind. Im zweiten Vers haben wir gelesen, dass Menschen nichts vom Evangelium wissen wollten, ja, als Paulus und Barnabas dort gekommen sind und das Evangelium verkündet haben. In anderen Übersetzungen wird Lukas da übersetzt mit die Juden, die nicht glauben wollten. Das waren Menschen, die wollten ihren Glauben selbst dann nicht Gott unterstellen, als sie gesehen haben, dass eben Wunder und Zeichen passieren. Vielleicht war es ihr eigener Stolz, vielleicht war es ihre eigene Gerechtigkeit quasi, die sie dann über die Gnade Gottes gestört haben. Jedenfalls ist deren Unglauben, so wie es eben dort drinnen steht, sie wollten nichts davon wissen, sie wollten es nicht glauben, das war eine bewusste Entscheidung von ihnen. Es war eine, ich habe da geschrieben, eine aktive, willentliche Haltung, ja, wenn man das so definieren mag. Es war nicht deren Schicksal. Ja, es war nicht vorbestimmt, dass sie so sind oder dass sie das nicht akzeptieren, aber sie haben sich eben entschieden. Selbst unter so Charakteren oder eben der Arbeit, wie ich vorher gesagt habe, von Paulus und Barnabas, haben sie gesagt, nein, ich möchte das nicht haben. Und es war jetzt nicht das Verschulden quasi von den beiden Männern. Es war jetzt nicht, dass man sagt, okay, sie waren was nicht ungeschickt oder haben eben versagt in der Verkündung des Evangeliums, sondern es war prinzipiell, wenn man so sieht, unvermeidlich, ja, weil die Menschen sich einfach dagegen entschieden haben, weil das Evangelium, und das ist jetzt wichtig, das Evangelium fordert eine Entscheidung. Es fordert von jedem Menschen, der das hört, fordert es eine Entscheidung. Entscheidet man sich für Jesus, ja, und glaubt man dem, was im Evangelium drinnen steht und was verkündet wird, oder nicht? Ich kann nur so viel sagen, es ist die wichtigste Entscheidung, die man im Leben treffen kann. Und es ist eine Entscheidung, von der eben alles abhängt. Und es fällt vielen Menschen einfach nicht leicht. Damals schon nicht und heute auch nicht. Aber was Tatsache ist, wie gesagt, es führt zu einer Entscheidung. Früher oder später führt das für jeden zu einer Entscheidung. Und wenn wir sich jetzt auf die zwei Herrschaften wieder konzentrieren, sehen wir eben, dass Spaltung, Widerstand da ist. Und ich habe da eine Folie mitgebracht mit einem nächsten zentralen, eine zentrale Aussage, und zwar, dass es, also wenn man Jesus' Auftrag erfüllt und Jesus nachfolgt, stellt sich nicht die Frage, ob man Widerstand erfährt, sondern wann der Widerstand kommt. Wieso ich das sage, ganz am Ende werde ich dann eben noch was vorlesen, wo Paulus selber das eben bestätigt und verstärkt. Bezüglich Widerstand. Ich tue mir meistens, oder eigentlich fast immer, nachdem Jessie Dynamis-Wochenende gehabt hat, Jessie ist meine Frau, so austauschen, was waren so die Highlights vom Seminar, was hat dir gefallen, wo hast du Fragen und so weiter, dass wir da, wie gesagt, ein wenig austauschen. Und einmal hat es mir verzögert. Übrigens, wer Dynamis nicht kennt, das ist ein Bibelcollege, das dauert 3 Jahre. Da kriegt man eine Ausbildung in der Theologie, verbunden mit Praxis. Und da kann man eben seinem geistlichen Dienst heranreifen. Ja, wir haben einige Studenten da und eben auch ausgerüstet und ausgebildet werden bis eben zur Leiterschaftsposition. Also wer da Interesse hat, gerne informieren. Ich kann es nur weiterempfehlen. Die Aussage, die sie gehört hat und die mich auch erstens einmal schockiert hat, weil sie so krass formuliert war, aber eben trotzdem auch, weil es eine Wahrheit ist, war folgendes. Wenn dir der Teufel auf dem Weg nicht begegnet, dann geht ihr vielleicht in die gleiche Richtung. Das war die Aussage quasi, die sie damals im Dynamis gehabt haben. Und ich möchte gleich sagen, das ist kein Bibelvers. Ja. Es ist jetzt nicht aus der Bibel, aber es schildert auf einer sehr direkten Art und Weise eine Tatsache wieder, die uns vielleicht zu denken geben sollte. Ja. Wie sie mir das verzögert hat, ist mir in Erinnerung gekommen, ja, ich habe das schon als Jugendlicher in einer anderen, sanfteren Version schon gehört. Und zwar lautet es folgendermaßen, wenn du auf deinem Weg keine Hindernisse oder Herausforderungen begegnest, dann solltest du dich fragen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Ja. Diese Aussagen kommen eben von Menschen, die geistliche Erfahrung haben, die geistliche Arbeit geleistet haben. Wir sehen es auch in der Bibel, wie es eben drinnen steht. Daraus könnte man eigentlich schlussfolgern, okay, es, wie ich vorher gesagt habe, es ist nicht die Frage, ob man Widerstand erfährt, sondern wann. Und das ist jetzt sozusagen der Teil, wo ich möchte, dass die Predigt für heute einfach eine aufbauende Predigt ist und uns was gibt, weil wir werden alle oder haben alle schon Erfahrungen damit gemacht oder werden damit Erfahrungen machen, und ich will einfach, dass wir sozusagen ja, so einen Plan haben, was wir da machen können und eben auch drauf schauen, was haben Paulus und Barnabas in dieser Situation gemacht. Man sieht, je effektiver man einen Auftrag ausführt, desto wahrscheinlicher ist es eben auch, dass man Widerstand erfährt. Das Gute daran ist, wie ich vorher schon gesagt habe am Anfang, das Versprechen von Jesus bleibt aber. Ja, er ist mit uns alle Tage bis ans Ende der Zeit und gibt uns die Kraft durch den Heiligen Geist. Schlussendlich könnte man das vielleicht auch als Bestätigung für sich selbst nehmen, wenn man Widerstand erfährt, dann muss man irgendwas richtig machen. Ja. Was ich aber dazu unbedingt sagen will, ist, dass es schon Unterschiede gibt. Petrus schreibt nämlich in der Bibel, dass es einen Unterschied macht, wenn jemand jetzt Widerstand erfährt oder Leid ertragen muss, wegen seinem Guten, was er tut, ja, gegenüber jemandem, der leidet, weil er gesündigt hat oder eben Grenzen überschritten hat. Ja, das zwar bitte nicht verwechseln, da gibt es einen Unterschied. Okay? Es gibt vielleicht Leute, die einfach übergriffig werden in ihrem Dienst und so weiter, und wenn sie dann Widerstand erfahren, naja, das ist halt eine Reaktion auf deren Aktion. Ja. Ich rede jetzt von dem Widerstand, wenn man eben Gutes tut, wenn man Gottes Willen erfüllt, ja, dass da eben Widerstand passiert. Nach diesem heftigen Vers, dem 5., geht es weiter. Es kommen nur Vers 6 und 7. Wie gesagt, es gibt nur 7 Verse. Es hat sich bis jetzt eigentlich prinzipiell die Spannung aufgebaut, ja, in diesem Kapitel. Mit, wie gesagt, auf und ab mit der Stimmung. Und jetzt erfahren wir in Vers 6 und 7, zack, bumm, aus, Licht aus. Paulus und Barnabas, als sie davon erfuhren haben, flohen sie nach Lykonien. Sie gingen in die Städte Lystra und Derbe und in das umliegende Gebiet und verkündeten nun dort das Evangelium. So, sehr viel Spannung bis jetzt. Und auf einmal im Vers 6 und 7 sagen wir, Paulus und Barnabas fliehen und sind dahin, in die nächsten Gebiete. Sie haben jetzt nicht mehr gewartet, wie in Antiochia, bis sie rausgeschmissen werden, sondern sind vorher schon geflohen. Zuerst habe ich mir gedacht, okay, wieso haben sie nicht einfach Widerstand geleistet? Ja, wir würden sagen, okay, wir sind eigentlich bekräftigt dadurch, wir haben Wunder gesehen, Zeichen, ja, wir machen das Richtige, wieso leisten wir nicht ein wenig einen Gegenwiderstand? Naja, der Unterschied vielleicht zu Antiochien, eben zu Lykonien, war einfach, dass sie die Lage schon so zugespitzt hat, dass sie eben schon Drohungen wahrscheinlich erhalten haben, beziehungsweise ist ihnen gesagt worden, hey, die planen einen Anschlag, die wollen euch töten. Sie haben gemerkt, dass ihr Leben jetzt wirklich auf dem Spiel steht. Und ich gehe davon aus, dass sie gewusst haben, beziehungsweise dass sie vom Heiligen Geist inspiriert worden sind, dass ihre Reise da in Ikonien jetzt noch nicht zu Ende ist. Dass Gott noch mehr für sie vorbereitet hat und Gott sie noch weiterhin verwenden möchte. Sie haben gewusst, okay, sie müssen jetzt hier nicht ihr Leben aufs Spiel setzen, beziehungsweise da menschlichen Heldentum beweisen, sondern sie haben sich die Frage gestellt, was jetzt, Gott? Was willst du jetzt von uns? Wie soll es weitergehen? Und Tatsache war, dass Paulus und Barnabas, hätten sie sich geopfert, das hätte der Gemeinde nichts gebracht, beziehungsweise nur das, was sie quasi für den Herrn noch machen sollten, der Sache des Herrn, und sind deswegen geflohen, ja, bevor es wirklich zu einer Tragödie gekommen ist. In dem Sinne waren sie jetzt nicht feige, weil sie gelaufen sind, sondern eher weise und entschlossen, beziehungsweise haben sie halt nach dem Willen des Herrn agiert und dann eben weitergezogen. So, was können wir jetzt aus diesen 7 Versen lernen? Wie gesagt, es sind nur 7, es passiert sehr viel und es passieren eigentlich sehr krasse Dinge. Und ich komme schon gegen Ende der Predigt. Und da ich, wie gesagt, habe eben eher ein visueller Typ bin und mir helfen solche Grafiken, habe ich jetzt nur eine Grafik mitgebracht auf der nächsten Folie. Genau. 2 Menschen, die auf deren Weg sind, das Ziel vor Augen, aber eben es gibt diverse Hindernisse auf deren Ziel. Und den Abschluss möchte ich jetzt so untergliedern in 3 Etappen. Ähnlich wie beim Hürdenläufer. Der Hürdenläufer, der startet, auf dem Weg kommen Hindernisse, die muss er überspringen quasi, schaffen und dann kommt er ins Ziel. Und unser erster Schritt ist der Start. Das ist der Auftrag, den ich anfangs erklärt habe. Wir lesen den in Matthäus 28, in Markus 16, in verschiedensten Stellen aus der Bibel. Es steht klipp und klar drinnen, was der Auftrag ist. Die Frage ist es uns allen so klar, dass es unser aller Auftrag ist? Neigen wir vielleicht zu sagen, okay, nein, das überlasse ich den Experten, die da jeden Sonntag das machen dürfen oder da Missionare, die quasi das übernehmen dürfen. Tatsache ist, es ist unser aller Auftrag. Ja, es ist unsere aller Aufgabe. Und ich weiß nicht, vielleicht ist heute der Tag, an dem jemand von uns quasi diesen Auftrag neu annehmen muss, im Herzen und im Geist, im Kopf, sich verinnerlichen quasi diesen Auftrag, eventuell eben auch besiegelt mit dem Abendmahl, was wir noch feiern werden, dass wir einfach uns bewusst werden, okay, gilt für alle. Ja, und auch wenn Widerstand kommt, er kommt sowieso, ja, das haben wir gelesen, der Auftrag bleibt gleich, aber das Gute ist eben, die Kraft bleibt auch dieselbe. Und das Versprechen von Jesus. Der zweite Teil sind eben die Hürden, die Herausforderungen. Dass sie kommen, haben wir gesagt, ja, sind klar. Wir können so Hürden oder Hindernisse eben ausschauen. Es kann sein, dass wir aufgrund von unserem Glauben eben verspottet werden, gemobbt werden, dass wir vielleicht schlechter gestört werden im Beruf durch Kollegen oder Chefs oder in der Schule eben durch Lehrer schlechter gestört werden. Es kann aber bis hin zu extremeren Dingen kommen, wie Verfolgung oder einfach die Beschneidung von Rechten, die man hat, von Freiheiten oder eben Gewalt. Wir haben das bei unserer Gemeinde schon öfters gehört, eben durch Open Doors, durch Red Wednesday. Es gibt Länder und Gebiete auf dieser Welt, wo unsere christlichen Geschwister verfolgt und getötet werden. Länder, in denen die Christenverfolgung nicht nur Thema ist, was man vielleicht ein paar Mal mehr anspricht, sondern tagtägliches Leben. Wir lesen eben auch von Paulus und Barnabas, wie sie vertrieben wurden, wie jetzt ein Anschlag geplant wurde, damit sie getötet werden. Diese Hindernisse können, wie gesagt, variieren von bis. Ja? Wie gesagt, dass sie kommen, das ist klar. Die Frage ist eben, was machen wir damit? Wie reagieren wir mit diesen Hindernissen, mit diesem Widerstand? Und das ist quasi dann der dritte Punkt, Richtung Ziel. Ja? Wenn wir Richtung Ziel laufen, wie schaffen wir das, dass wir diese Hürden überspringen, quasi wie dieser Hürdenläufer und dann gut ins Ziel kommen. Und zwar ist es da sehr wichtig, wie unsere Haltung in diesem Widerstand ist. Ja, das ist entscheidend, unsere Haltung und unser Vertrauen in Gott. Hin und wieder müssen wir ausharren, ja, aushalten in einer gewissen Situation. Ab und zu müssen wir den Staub abschütteln und weitergehen. Was wir wann machen, ist eine gute Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage, aber wir haben dazu einen Schlüssel, eine Lösung. Und zwar müssen wir einfach den Willen Gottes suchen. Wir sind nie alleine, haben wir schon gehört. Sehr Versprechen, also Jesus' Versprechen gilt weiterhin in jeder Herausforderung. Und das Schöne ist, wenn wir gemeinsam mit Jesus durch Herausforderungen gehen, dann kommen wir zum Schluss nach der Herausforderung stärker hervor, als wir vorher waren. Ja, wir haben mehr Erfahrung, wir haben Jesus aktiv in unserem Leben gesehen, wir sind gestärkt. Auch wenn die Herausforderung nicht einfach ist, trotzdem mit ihm gemeinsam können wir das schaffen. Und wie gesagt, die Frage ist immer ausharren, weitergehen. Es ist einfach wichtig, wie gesagt, den Willen Gottes zu erfahren. Wie können wir das machen? In erster Linie beten, beten, beten. Beten hat sehr viel Kraft. Beten ist die aktive Kommunikation mit Gott, das ist Sprechen und Hören. Und ich möchte gleich jetzt vorab sagen, ich sage es noch einmal, nicht als letzten Ausweg betrachten. Das haben wir beim Red Wednesday gehört, das hat mich sehr getroffen und sehr bewegt. Nicht als letzten Ausweg betrachten, sondern als erste Lösung gleich. Ja. Beten. Ja. Nicht, das ist die erste Wahl, die wir machen sollten. Gottes Willen suchen, beten. Wir können in der Bibel lesen, damit wir herausfinden, was machen wir in so einer Situation. Wir haben viele Beispiele in der Bibel mit unterschiedlichsten Menschen, die unterschiedliche Herausforderungen gehabt haben und lesen auch, wie sie das geschafft haben, mit Gott eben gemeinsam zu überwinden. Was auch sicher helfen könnte, ist eben der Austausch mit den geistlichen Leitern, mit unseren Pastoren, mit geistlichen Vorgesetzten quasi, Menschen, die schon länger im geistlichen Leben sind und auf ihrer Reise mit Gott unterwegs sind. mit diesen Menschen gemeinsam beten, gemeinsam fasten, ja, einfach Gottes Willen suchen und wie gesagt, das Ganze jetzt nicht als letzten Ausweg nehmen, sondern wirklich als erste Wahl, damit wir von Anfang an so in die richtige Richtung denken, in die richtige Richtung eingestellt sind. Und zwar ist es die Richtung, die eben Gott vorsieht für uns. Und ich kann das Lobpreisteam schon bitten, dass sie auf die Bühne kommen. Abschließen möchte ich nämlich mit dem, was Paulus seinem Schüler Timotheus gesagt hat. Und zwar, wir lesen im 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 10 bis 12. Das habe ich jetzt nicht mehr auf der Folie drauf. Das hört ihr euch bitte einfach an, was Paulus da sagt. Er schreibt da: Du aber, Timotheus, bist bei dem geblieben, was ich dich gelehrt habe. Du hast dir mein Leben, mein Ziel, meinen Glauben zum Vorbild genommen. Dazu auch meine Geduld, meine Liebe und Ausdauer. Du weißt, welche Verfolgungen und Leiden ich in Antiochia, in Ikonion und Lystra ertragen musste. Kleiner Spoiler, das, was nachher kommt in Lystra, geht anscheinend genauso weiter. Wie unerbittlich ist man dort gegen mich vorgegangen. Aber der Herr hat mich aus allen Gefahren gerettet. Und jetzt kommt der heftigste Vers, der Vers 12. Tatsächlich muss jeder, der zu Christus gehört und so leben will, wie Gott es gefällt, mit Verfolgung rechnen. Paulus hat das auf der eigenen Haut erfahren, gemeinsam mit Barnabas, was das bedeutet. Wir sind auch nicht davor bewahrt, dass man Widerstand erfahren in unserem Glaubensweg. Und ich möchte euch einfach ermutigen, wir haben gesehen, es passiert, es ist schon passiert, es wird passieren, aber wir sind eben nicht alleine, Jesus ist mit uns, seine Kraft durch den Heiligen Geist ist mit uns und es gibt einen Ausweg. Und er ist mit uns, so wie Paulus gesagt hat, er hat uns aus jeder Situation bisher noch rausgerettet und wird es auch weiterhin machen. Und ich möchte jetzt zum Abschluss einfach nur mal kurz beten, dass wir dann in den Lobpreis gehen können und dann auch noch das Abendmahl haben. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir das Privileg haben, deinen Auftrag auszuführen, den du uns aufgetragen hast. Ich danke dir dafür, dass wir die Entscheidung getroffen haben, beziehungsweise hilf uns du, wenn es noch nicht so weit war, dass wir die Entscheidung treffen, dass wir dir nachfolgen können. Auch wenn das bedeutet, dass wir Verfolgung und Widerstand erleiden werden, wissen wir, dass du bei uns bist, bis ans Ende der Zeit, bis ans Ende der Welt und wir einfach durch deinen Heiligen Geist Kraft bekommen, damit wir alles überstehen können. Ich danke dir dafür, dass du bei uns bist. Ich danke dir dafür, dass deine Gnade gilt, dass einfach dein Wort bis heute gilt. Und ich bitte dich, dass du uns stärkst, dass du uns bekräftigst in dem, was wir tun. Und ja, wir preisen einfach deinen Namen. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.